von Greenpeace eingeseift. Auf einmal wurde klar, dass Greenpeace die Journalisten eingeseift hatte und im Schaum waren kritische Fragen unterdrückt wurden. Die Krönung der Einseifung folgte erst noch. Trotz des von den Umweltschützern im Falle Brent Spar angerichteten Desasters, das den Ölkonzern und die Tankstellenpächter mindestens 30 Millionen Mark gekostet hatte, schlugen Politiker von SPD, CDU und Bündnis 90 Grüne Greenpeace für den Friedensnobelpreis 1996 vor. 3 Monate nach der spektakulären Auseinandersetzung zwischen Greenpeace und Shell fand die Affäre Anfang September 1995 ein unerwartetes Nachspiel. Die britische Sektion von Greenpeace entschuldigte sich bei Shell, weil sie mit der Behauptung, in den Tanks der Brent Spar seien noch rund 5000 Tonnen Restöl vorhanden gewesen, gelogen hatte. Dieses Eingeständnis schadete Greenpeace aber offenkundig nicht, im Gegenteil. Als die Organisation gegen Atomtests in Pakistan zu Felde zog, war ihr wieder einmal die Aufmerksamkeit der zuvor geleimten Journalisten sicher. Greenpeace hatte damals 4 Schiffe im Pazifik, auf 3 davon saßen 15 Journalisten. Kameraleute waren aus Platzgründen nicht zugelassen. Wie schon im Falle Brent Spar lieferte Greenpeace auch bei der Aktion nahe dem Mururoa-Atoll jenes Bildmaterial, das in den Fernsehsendern ausgestrahlt werden sollte. Objektive Berichterstattung durfte man auch bei dieser Aktion nicht von den Journalisten erwarten, wurden sie doch zum Teil der Crew, zahlten ihren Anteil an Essen und Telefon und halfen wie in einer Wohngemeinschaft an Bord bei den Haushaltsarbeiten. Von externen Informationen abgeschirmt, waren sie im Pazifik dem PR-Druck der Greenpeace-Aktivisten ausgesetzt. Wie schrieb doch gleich Oliver Hergesell in der Zeitung Die Woche unter der Überschrift »Greenpeace manipuliert«: »Wenn Sie Ihre Berichte durchtelefonieren, hört Greenpeace mit. Da wird es schwierig, gegen den Common Sense zu verstoßen.« Die wichtigste Lehre aus den Greenpeace-Kampagnen lautete nicht etwa, dass der kleine David Greenpeace gegen einen Goliath wie Shell siegen kann. Die gravierendste Erkenntnis bestand vielmehr darin, dass der eigentliche Goliath als David verkleidet herumgelaufen war. Ist doch ein Goliath heute derjenige, der die Medien auf seiner Seite weiß. Je emotionaler die Berichterstattung ausfällt, desto sicherer wird der Erfolg. Wem nützte es noch, als Medien, die auf dem Höhepunkt der Massenhysterie zum Shell-Boykott aufriefen, am Ende kleinlaut die Schlagzeile druckten und Shell hatte doch recht? Im Juli 1999 wurden die Reste der ausgedehnten Brent Spar als Fundament für eine Kaianlage im südnorwegischen Hafen Mekjarvik auf den Meeresgrund versenkt. Nicht einmal 5% jener Medien, die 4 Jahre zuvor der Greenpeace-PR-Aktion gegen Shell blind gefolgt waren, berichteten über die Entsorgung der Brent Spar. Greenpeace, das einst die Aktion in Gang gesetzt hatte, begrüßte auf einmal die Versenkung. Shell. Blutige Hände? Kaum hatte sich Shell vom Desaster der Greenpeace-Aktion gegen die Versenkung der Brent Spar erholt, da stolperte der Konzern abermals in ein schwarzes Loch. Wieder gab es Boykottaufrufe, wieder stand das Unternehmen am Pranger und wieder einmal wurde schlecht recherchiert. Diesmal war es nicht eine Ölplattform, sondern die nigerianische Innenpolitik, die Shell zum Verhängnis wurde. Nach der Hinrichtung des nigerianischen Bürgerrechtlers Ken Saro Wiwa und 8 seiner Mitstreiter wurde Shell von europäischen Bürgerrechtsgruppen für die angebliche Unterstützung des nigerianischen Militärregimes und für angebliche schwere Umweltschäden im nigerianischen Ölfördergebiet verantwortlich gemacht. Vom Internationalen Parlament der Schriftsteller in Straßburg bis zur Gesellschaft für bedrohte Völker reichte diesmal die Bandbreite jener Organisationen, die zum Shell-Boykott aufriefen. Bill Clinton und der Papst, Außenminister Kinkel und tausende andere protestierten gegen die Hinrichtung von Ken Saro Wiwa. Zu Beginn der Shell-Nigeria-Debatte berichtete Detlef Pipke am 9. Oktober 1995 im Spiegel: Seit Shell in Südafrika durch Apartheid-Gegner unter Druck gesetzt wurde und die Brent Spar-Bohrinsel umkehren musste, mucken auch die Nigerianer auf. Zwar müht sich Shell nach dem Desaster mit der beinahe Versenkung der Brent Spar um sein lädiertes Image. Doch die millionenschwere Kampagne, mit der sich Shell in Deutschland als ökologischer Musterknabe darstellt, hat wenig mit der Realität zu tun. Jedenfalls nicht im Niger-Delta. Von Anfang an war Shell wieder einmal der Bösewicht. Neue Vorwürfe gegen Shell hieß es am 18. November 1995 in der Fuldaer Zeitung und die Thüringer Allgemeine berichtete 3 Tage später: Bündnisgrüne für Boykott von Shell. Solche Appelle zum Boykott waren offenkundig Wasser für die Mühlen skandalhungriger Journalisten. Ein Boykottaufruf der Gesellschaft für bedrohte Völker wurde im November über Agenturen schnell weiterverbreitet. Allein die diesbezügliche Meldung der Agentur AP wurde am 13. November 1995 etwa von den Aachener Nachrichten, den Bremer Nachrichten, dem Gießener Anzeiger, der Märkischen Oder-Zeitung, dem Nürnberger Nachrichten, der Sächsischen Zeitung, dem Schwarzwälder Boten und dem Westfalenblatt abgedruckt. Die Junge Welt, die Neue Osnabrücker Zeitung und die Süddeutsche Zeitung druckten eine entsprechende Meldung von AFP ab und die Esslinger Zeitung stützte sich auf die dpa. Einen Tag später fand sich der Boykottaufruf in weiteren 28 Tageszeitungen. Er wurde insgesamt 89 Mal erwähnt. Die Zeit berichtete über Öl und Tod. Auch für Greenpeace war Shell längst wieder ein ausgemachter Bösewicht, hieß es doch im Greenpeace-Magazin 1996 reißerisch: Flammendes Inferno. Ohne Rücksicht auf Menschen und Natur fackeln Shell und andere Ölkonzerne im Ogoniland riesige Mengen Erdgas ab. Kein Wunder, dass die Grünen damals befanden, Shell sei Mitschuld an der Hinrichtung von 9 Nigerianern gewesen und die Gesellschaft für bedrohte Völker vor der Zentrale der deutschen Shell in Hamburg einen Galgen aufstellte. Der Hingerichtete Ken Saro-Wiwa, über den in britischen Medien eher mit Vorbehalten berichtet wurde, stieg in Deutschland zum Helden der Anti-Shell-Aktivisten auf. Niemand recherchierte hierzulande jene Artikel nach, die etwa der angesehene Independent aus Nigeria über Ken Saro-Wiwa schrieb. Darin hieß es etwa, dieser habe seine Kampagne gegen Shell vor allem deshalb begonnen, weil sie Ruhm und Reichtum verheißen habe.